CVM-Vorstand so einen Klausurtag gemacht und uns da so ein bisschen drüber unterhalten. Der Jean, der Uli und ich, wir sind ja jetzt auch im CVM-Vorstand, hatten darüber als Gemeinde auch gesprochen und würden euch auch gerne am 12. Juni, das geht auch nochmal rum über die Newsletter, hier so ein Kurz-GEMA machen. Donnerstagabend ist das, live hier im Kultschock oder halt auch per Zoom. Euch einfach mal ein bisschen davon berichten, in dem halben Jahr, wo wir jetzt offiziell dort im Vorstand sind, welche Themen hatten wir eigentlich da? Was ist da eigentlich gerade los? Und euch da mal ein bisschen mit hineinnehmen. 12.06., wenn euch das interessiert. Ja, dann war ein Sonntagmorgen, waren wir im Westerwald, im Camp West. Und auch da hatte der Johannes schon so ein bisschen von erzählt, glaube ich, letzten Sonntag. Es war echt ein starkes Wochenende. Es war richtig cool. Einmal war es eine super Stimmung, es war super Wetter, wir haben neue Dinge gelernt. Ich habe unter anderem halt auch meine Sportart kennengelernt. Und zwar Bubbleball. Das ist so geil. Es gibt eigentlich nur eine Regel, dass es keine Regeln gibt. Und man kann irgendwie alles, jeden da weghauen und keiner tut sich so, also keiner tut sich ernsthaft weh. Also man tut sich schon so ein paar auch weh. Aber das ist richtig, also das ist voll mein Ding. Das hat richtig Bock gemacht. Und was mich noch mehr begeistert hat, ist, dass von den Mitarbeitenden, 13 von den Mitarbeitenden waren Jugendliche. Und eigentlich das Herz oder die Vision, die wir eigentlich dabei haben, ist, dass wir nicht in erster Linie Jugendprogramm für Jugendliche machen wollen, sondern dass wir von, mit und für Jugendliche Jugendprogramm machen wollen. Und das, genau, finde ich eine total coole Sache. Wenn ihr Bock habt, dafür zu beten und sagt, Mann, das ist, bekommt gar nicht so viel davon mit, dann fragt gerne Leute, die da hingehen und sagt, hey, wie läuft es denn bei euch? Und was ist denn alles Cooles passiert? Interviewt gerne die Leute und betet gerne dafür. Wir machen aktuell einmal im Monat machen wir so einen Jugendgottesdienst und jetzt am Freitag waren sage und schreibe über 40 Leute da. Und das war auch echt cool. Das war echt super. Und irgendwie tut sich da auch gerade echt was. Das finde ich super. Ja, und um das jetzt hier noch abzuschließen, ich will jetzt hier nicht so einen Rechenschaftsbericht abgeben, weil ich die letzten 3 Wochen nicht da war, aber der Vollständigkeit halber, letztes Wochenende waren die Anne und ich in Bamberg und haben uns da eine schöne Zeit gemacht und Geburtstag und Hochzeitstag gefeiert und das war auch richtig schön. Aber ich freue mich auch, heute wieder hier zu sein und ich würde jetzt auch sozusagen anfangen zu predigen, könnt ihr gerne auf die Aufnahme starten. Ihr Zoom-Leute, gebt gerne mal einen Daumen hoch, wenn alles bei euch auch gut ist. Ansonsten gibt ein Feedback. Ja, ich möchte gerne heute ein bisschen über Himmelfahrt sprechen. Das war ja jetzt am Donnerstag. Und bei Himmelfahrt, der Moment, wo Jesus sich von seinen Leuten verabschiedet hat und in den Himmel aufgefahren ist, zurück zu seinem Vater, zurück in seinen göttlichen Zustand, da hat er ihnen halt ein paar Worte mit auf den Weg gegeben. Und ich glaube, dass alle Worte von Jesus irgendwie wichtig und relevant sind. Ich glaube, dass diese Worte nochmal eine besondere Bedeutung und Relevanz haben, weil es ja schon so Abschiedsworte auch waren. Und Matthäus, einer der Leute, der live dabei war, berichtet uns davon, was Jesus da gesagt hat. Matthäus 28, Abvers 16, und da steht Folgendes. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach, ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Ich glaube, dass in diesen Worten von Jesus auch ein Teil unserer Vision als Gemeinde drinsteckt. Egal, wie sich unsere Vision mal verändern wird, unser Ziel, oder wird es etwas damit zu tun haben. Darauf basiert das Ganze. Und Ich glaube, dass es dieser Satz immer mal zu unterschiedlichen Zeiten wichtiger wird oder da auch mal wieder aus dem Fokus gerät, aber dass es immer wieder gut ist, darauf zurückzukommen, auch auf diesen Befehl, auf diesen Auftrag, den Jesus seinen Leuten gegeben hat. Und ich würde gerne so ein paar Sachen dazu sagen. Eigentlich so drei, weil sich das so eingebürgert hat, dass eine Predigt meistens drei Punkte hat. Und das erste ist, du bist berufen. Du bist berufen, du bist ausgesucht. Manchmal stellt sich ja der Bundestrainer dann immer auf die Pressekonferenz und verkündet, wen er berufen hat in seine Mannschaft, in seinen Kader. Und wenn ich mir vorstelle, dass Julian Nagelsmann bei der nächsten Pressekonferenz verkündet, und jetzt noch eine Überraschung für alle, Wolfgang Günther ist mit dabei. Endlich der Moment, also ich halte mich seit Jahren mehr oder weniger fit für diesen einen Moment, er beruft mich in die Nationalmannschaft. Ich bin dabei. Und ich weiß, dass das relativ unrealistisch ist, aber jeder, der mal in einem Mannschaftssport mitgespielt hat, dann halt auch zu gucken, die ist die Startaufstellung, bin ich berufen oder bin ich nicht berufen? Und bei Jesus bist du berufen. Und ich glaube, dass es nicht weniger als alles ändert, das zu verstehen. Und nicht nur hier, sondern hier. Ich bin berufen. Jesus hat mich auserwählt. Und häufig ist das für uns ein Problem, weil wir sagen, ja, es sind ja alle auserwählt. Also er möchte ja am liebsten jeden in seiner Mannschaft haben. Und deswegen bin ich ja gar nicht so viel besonders als andere. Aber ich glaube, dass Jesus uns den Blick auch ein bisschen wegbringen will von diesem ewigen Vergleichen, bin ich jetzt mehr wert oder besonders oder mehr besonders als andere, sondern ich bin besonders für ihn. Ich bin wichtig für ihn. Er hat mich ausgesucht. Und Jesus trifft sich mit seinen Leuten in Galiläa. Auf irgendeinem Hügel. Die haben damals, da gab es irgendwie jetzt keinen Unterschied zwischen Berg und Hügel. Deswegen nur ein Wort dafür, aber da gibt es keine hohen Berge, sondern irgendwie so ein Hügel. Und da trifft er sich mit ihnen, das war so eine Verabredung, auf dem Hügel werden wir uns treffen. Und das ist die Landschaft, wo die Jünger aufgewachsen sind. Wo sie ihn kennengelernt haben, wo sie ihn getroffen haben. Wo sie sich auskennen, ihre Heimat. Und manchmal denken wir ja, okay, Gott möchte uns eigentlich so richtig begegnen in so ganz verrückten, abgefahrenen Orten. Und das stimmt auch manchmal. Daniel hat zum Beispiel Anfang des Jahres mal davon erzählt, von seiner Reise nach Herrnhut, dort, wo mal dieser christliche Aufbruch mit dieser Gebetsbewegung losgegangen ist und was er dort erlebt hat. Ich habe mal davon erzählt, ich habe mal eine Reise nach England gemacht und nach Nordirland und auch was das mit meinem Glauben gemacht hat, auch an außergewöhnlichen Orten. Manchmal muss man irgendwie auch eine Reise unternehmen, aber ganz häufig möchte Jesus uns da begegnen, dort, wo wir ihn kennengelernt haben, dort, wo wir wohnen, dort, wo wir sind, wo wir arbeiten, wo wir leben, einfach in dem Alltag. Und da möchte er auch dir begegnen und mittendrin hat er dich berufen. Und dann lesen wir davon, dann treffen sie den auferstandenen Jesus, der den Tod besiegt hat, der mittlerweile auch durch verschlossene Türen gehen kann. Und sie fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Ich glaube, eine relativ verständliche Reaktion und ich hoffe, dass du das auch tun würdest und das auch vielleicht gleich auch nochmal tun wirst. Und trotzdem finde ich es so gut und so stark und so ehrlich, dass dort steht, sie beteten an, einige oder etliche aber zweifelten. Und irgendwie steht das in einem Satz, sie beten Jesus an und trotzdem sind sie voller Zweifel. Das scheint gar nicht so ein totaler Widerspruch in dem Moment zu sein. Irgendwie voller Selbstzweifel oder Zweifel, keine Ahnung, was für Zweifel das waren, zu sein und trotzdem Jesus anzubeten. Nicht zu warten, bis man sozusagen zweifellos überzeugt ist, sondern es irgendwie beides gleichzeitig zu machen. Vielleicht ist es immer wieder gleichzeitig da, voller Zweifel zu sein und trotzdem Jesus anzubeten. Und Jesus unterscheidet auch nicht, okay, Zweifler bitte mal auf diese Seite und die voller Glauben Leute, die richtig überzeugt sind, die mal auf die andere Seite und für die habe ich einen Auftrag und zu euch Zweiflern komme ich später. Irgendwie scheint das beides zu sein. Ich finde das so super, dass der Text da so ehrlich ist. Und keine Ahnung, woran sie gezweifelt haben. Vielleicht haben sie daran gezweifelt, hey Mann, ist das wirklich Jesus oder die Wunder, habe ich mir das alles eingebildet, das ist irgendwie so Und auch manche Dinge, die ich im Glauben erlebt habe, manchmal frage ich mich, war das wirklich so oder habe ich mir das eingeredet? Ist es wirklich passiert? Wäre das vielleicht nicht auch anders? Gäbe es nicht auch eine andere Erklärung oder sonst irgendwas? Vielleicht haben sie aber auch an sich selber gezweifelt. Was mache ich hier? Hat sich Jesus nicht vielleicht auch echt die Falschen ausgesucht? Wir sollen das hier irgendwie fortführen, aber ich müsste doch eigentlich erst Theologie studieren, dann könnte ich das machen. Und tatsächlich gibt es auch einen Effekt, für den gab es übrigens auch den Spaß-Nobelpreis, den Dunning-Kruger-Effekt, dass sich Leute, die sehr kompetent sind, schlechter in ihrer Kompetenz einschätzen als Leute, die inkompetent sind. Die schätzen ihre eigene Kompetenz höher ein. Finde ich ein total, also auch die Studien dazu sind total witzig und lustig eigentlich dazu, dass das so ist. Und doch kann ich das auch nachvollziehen, umso mehr du manchmal weißt in einem Thema, umso mehr weißt du auch, was du nicht weißt. Also umso mehr weiß man auch, wie kompliziert vielleicht manches ist oder wie groß manches ist. Und ich glaube, dass auch die vielleicht auch in den 3 Jahren mit Jesus gemerkt haben, was alles möglich ist. Und vielleicht auch gemerkt haben, okay, die Skala von 1 bis 10, 1, man weiß gar nichts, und 10, ich weiß alles über Jesus. Und sie sagen, okay, ich bin eine 8, dass sie irgendwann merken, die Skala endet ja gar nicht bei 10, sondern bei 100. Und ich bin eine 8. Es gibt so vieles, was ich nicht weiß, so viel, was ich nicht verstehe, so viel, wo ich mich so fehl am Platz fühle. Manchmal ist es sogar fast, gehört es zusammen, dass man in einem Bereich kompetent ist und ja, vielleicht so einen Hang dazu hat, auch so ein bisschen seine eigene Kompetenz auch mal anzuzweifeln. Aber ich weiß es nicht, ob sie daran gezweifelt haben. Für Jesus scheint es auf jeden Fall kein Problem gewesen zu sein. Angenommen, die Himmelfahrt war so, was nicht in der Bibel steht. Jesus kommt in den Himmel und alle Engel kommen zusammen und sagen, willkommen zurück, Jesus, da bist du wieder. Hurra, erzähl, wie war's? Wie haben sie dich behandelt? Was haben sie gemacht? Was hast du erlebt? Und dann erzählt Jesus, wie er geboren wurde. Und das hat mir Maria erzählt, meine Mama. Maria hieß die. Und dann mussten wir fliehen nach Ägypten. Und dann mit 30 in Nazareth und in Galiläa bin ich aufgetreten. Und wie war das? Und erzählt lustige Anekdoten und alle lachen. Und dann erzählt er, wie sie ihn fertig gemacht haben und alle weinen. Und erzählt von seinen Leuten und dann, wie er gestorben ist und wie er den Tod besiegt, wie er auferstanden ist und jetzt ist er wieder da und alle hören total gebannt und nachdem Jesus fertig ist von seinem Bericht, fragt der Engel Michael, den gibt's wirklich, wie geht's denn jetzt weiter? Und Jesus sagt, ich habe ein Team von guten Frauen und Männern und die werden es weitermachen. Die werden weiter von der Liebe Gottes erzählen, vom Reich Gottes erzählen. Und Michael sagt, und was ist, wenn das schief geht mit den Leuten da? Was ist dann dein Plan? Wie soll es dann weitergehen? Was ist der Plan B? Und Jesus sagt, einen anderen Plan habe ich nicht. Ihr seid der Plan. Du bist der Plan. Ich bin der Plan. Zweifel hin, Zweifel her. Und Zweifel müssten sogar noch nicht mal ein Zeichen von Inkompetenz sein, sondern manchmal sogar, in manchen Fällen sogar, vielleicht sogar von Kompetenz. Jesus hat dich ausgewählt. Er möchte dich im Team haben. Und auch wenn er auch deinen Nebenmann auch ausgewählt hat und du denkst, ja, seine Mannschaft ist ja mittlerweile so riesig, der scheint ja jeden zu nehmen. Ja, das stimmt. Und trotzdem, du bist berufen, er hat dich ausgesucht. Zweitens, du bist gesendet. Jesus sagt, mir ist alle Macht im Universum gegeben. Und deswegen möchte ich, dass ihr Leute aus allen Kulturen, aus jeder Gruppe von Menschen auf der Welt zu meinen Jüngern macht. Ich habe mir das mal so vorgestellt, wenn du jetzt zum Beispiel berufen wärst als Botschafter für Deutschland oder für das Goethe-Institut, in ein fernes Land zu gehen, sagen wir mal, ein Land, über das ich eigentlich gar nichts weiß, Turkmenistan, und dort Werbung zu machen für Deutschland, für das, also jetzt nicht das Deutsche Reich, das ist ein bisschen missverständlich, sondern halt für Deutschland, und würdest den Menschen erzählen von Deutschland und wie gut Deutschland ist Und du bist Staatsbürger von Deutschland, lebst zwar in Turkmenistan und du erzählst ihnen von Mülltrennung. Ja, wir können Müll trennen und man sollte sortieren. Weißglas, Grünglas, Braunglas, Batterien, Aluminium, gelber Punkt, Papier und so weiter. Und die Leute gucken dich an. Und du erzählst von Sozialversicherungssystem. Und du erzählst von Tagesschau um 8 Uhr. Und was weiß ich. Und du erzählst ihnen, dass es nur einen Rudi Völler gibt. All diese Dinge, die wichtig sind in unserem Land. Du machst Werbung dafür. Dann lebst du in Turkmenistan, aber du machst Werbung für die Werte von Deutschland. Ein bisschen so ist es auch mit dem Reich Gottes. Wenn du bei ihm mitmachst, dann bekommst du seinen Reisepass von seinem Reich. Und du sollst Werbung machen für seine Werte, für die Dinge, die bei ihm wichtig sind. Und dafür ist Jesus das Vorbild. Das Vorbild, so zu handeln, mit ihm zu gehen, so zu riechen, wie er riecht, so sich anzuhören, wie er sich anhört, so auszusehen, wie er aussieht, so zu handeln, wie er handeln würde. All diese Dinge, dafür Werbung zu machen, für sein Reich. Jetzt habe ich mich mal gefragt, ja eigentlich, wir wissen ja gar nicht, wie Jesus ausgesehen hat. Und das finde ich auch ein bisschen komisch. Es gibt ein paar Bibelstellen, da werden Leute optisch beschrieben, gar nicht so viele. Bei einigen wird beschrieben, sie waren sehr, sehr groß, ein Kopf größer als die anderen. Bei einem wird beschrieben, dass er so unglaublich schöne Haare hatte. Im Alten Testament gibt es einen, der halt auch so viel Haarwuchs hatte, dass man die regelmäßig also schneiden musste und dann halt auch wie viel Kilo Haare, der dann auch immer zusammenkam. Also da gibt es ein paar Leute, die werden beschrieben, aber Jesus, nix. Wir wissen nicht, ob Bart oder nicht. Also wahrscheinlich schon Bart, aber man weiß das aus der Kultur vielleicht, dass die meisten damals Bartträger waren. Lange Haare, ja, irgendwie aus den Jesus-Filmen oder Statuen kennt man das so, ne? Aber wie hat er jetzt wirklich ausgesehen? Und es ist uns nicht berichtet, so gesehen scheint es nicht so wichtig zu sein. Ich glaube, wenn es da berichtet wäre, dann hätten so viele Leute gesagt, dann will ich genauso aussehen wie er. Dann würden wir halt auch sagen, okay, den Dress, wenn Jesus so aussah, dann will ich auch so aussehen. Ja, das ist so das Naheliegendste. Aber es scheint wirklich nicht um Äußerlichkeiten zu gehen, sondern um innere Dinge zu gehen, dafür Werbung zu machen und für Werbung für ihn zu machen. Macht alle Leute zu meinen Nachfolgern. Und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir haben dieses Jahr schon eine Taufe gehabt im Krankenhaus, den Markus. Und wir werden auch dieses Jahr noch eine weitere Taufe haben. Und ach, zufälligerweise liegen auch die Taufflyer auf den Tischen. Wie praktisch ist das? Und wenn ihr euch taufen lassen wollt, dann sprecht mich gerne an. Wir werden dieses Jahr noch eine Taufe haben. Und Taufe ist so ein bisschen, ist ein Event, ist ein Ereignis, wo man sagt, jawohl, ich möchte zu dir gehören. Und Ereignisse und Entscheidungen, Momente sind wichtig in der Jesusbewegung. Es ist so ein bisschen so wie früher in der Schule, man entwirft ein Formular mit der Frage, möchtest du mit mir gehen? Kreuze bitte an, ja, nein und vielleicht. Und dann ist die Frage, wie wird die Reaktion ausfallen? Und wenn das Kreuz bei ja gemacht wird, ja, ich möchte mit dir gehen, dann ist das natürlich total cool, weil dann hat man zwei übereinstimmende Willenserklärungen, die sind erforderlich. Und wenn man dann hinterher auch noch sozusagen so ein Ereignis feiert von zwei Menschen, die sagen, jawohl, ich möchte ganz dir gehören, vor dem Traualtar, ist das auch ein tolles Ereignis, ein Bund fürs Leben. Und so ähnlich ist das mit der Taufe. Aber Taufe gehört hier an der Stelle auf jeden Fall auch zusammen mit tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles, und zwar auch alles zu befolgen, was ich euch beigebracht habe. Also lehrt sie nicht nur alles, was ich euch beigebracht habe, sondern ihr sollt sie lernen, es genauso zu tun. Also nicht nur zu wissen, sondern es zu tun. Und da ist schon irgendwie auch, das ist schon relativ krass, das zu tun, als es nur zu wissen. Und da finde ich, wird auch schon wieder dieser Horizont so ein bisschen breiter, wo man sagt, okay, ja, wissen tue ich schon eine Menge, aber das zu tun, oh, da könnte ich doch sicher noch was lernen. Und manche Leute sagen halt auch, ja, ich möchte gerne so eine, die Taufe finde ich gut, aber ach, ich möchte nicht alles lernen, was Jesus uns beigebracht hat, das zu tun. Also ich möchte gerne das Kreuz auf dem Zettel machen, aber ich möchte nicht mit dir gehen. Also ich möchte nur das Kreuz machen. Und das ist ein bisschen Blödsinn. Also genauso wäre das bei dem Liebesantrag zu sagen, ja, ich möchte gerne ein Kreuzchen machen, bei ja, aber eigentlich mit dir gehen möchte ich nicht. Das wäre total bescheuert. Und deswegen irgendwie gehört das zusammen, sich da auf den Weg zu machen. Beides zu tun. Du bist berufen, du bist gesendet und das Dritte ist, du bist nicht allein. Und auch das ist ein Punkt, ich glaube, der kann, wenn wir es mehr und mehr verstehen, vielleicht auch heute Morgen, so viel ändern und so viel auch an Lebensgefühl, an Lebensstil auch ändern, nicht alleine zu sein. Erstens ist es total schön, nicht alleine zu sein. Zweitens ist es aber auch in der Situation, nicht alleine zu sein, ändert auch alles. Und ich glaube, dass egal wo wir sind, Leute von Jesus zu erzählen, von dem, was Jesus uns beigebracht hat, von seinem Reich, Leute zu seinen Jüngern zu machen, und wir machen das, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie vielleicht auch als Gemeinde mehr als je zuvor, da mitzumachen, wieder neu zu sehen, hey, Jesus ist bei mir. Und er wird mich irgendwie auch aus merkwürdigen Situationen retten. Merkwürdige Situationen, was ist denn, wenn einer eine Frage stellt und ich kann ihn nicht beantworten? Ja, dann sagen wir einfach, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Und es wird einem so eine Antwort keiner übel nehmen. Oder was ist, wenn einer ein Argument hat, was ich nicht widerlegen kann? Ja, das hört sich auch schlau an, aber ich weiß gerade nichts dazu zu sagen, muss ich mal drüber nachdenken. All diese Dinge, du bist nicht allein in den Dingen. Jesus sagt, ich bin immer bei euch, bis zum Ende der Zeit. Amen.